Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Gestern Abend gab es eine goldene Ehrenpalme für Denzel Washington, der auf dem roten Teppich mit einem Fotografen aneinander geraten war. Und dort auch Entzücken über Rihanna mit Babybauch. Heute trat Julian Assange auf und der iranische Regisseur Shafar Panahi. Er ist zum ersten Mal seit 15 Jahren beim Filmfestival. Am Abend dann hat der erste Spielfilm von Scarlett Johansson Premiere. Soweit die Nachrichten von den Filmfestspielen in Cannes, was die großen Namen betrifft. Wir sprechen heute über Bemerkenswertes in den Nebenreihen. Außerdem eine Ausstellung mit Werken aus der Romantik in Remagen. Ein Beitrag zu den Zerstörungen in Palmyra durch den IS vor genau 10 Jahren und ein Gespräch zu den kulturpolitischen Erwartungen an die Stichwahl fürs Präsidentenamt in Polen. Eine hauchdünne Mehrheit konnte der Kandidat der liberal-konservativen Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Polen für sich verbuchen. Am 1. Juni geht es in die Stichwahl. Auch kulturpolitisch steht einiges auf dem Spiel. Über die mit dieser Stichwahl verbundenen kulturpolitischen Hoffnungen und Befürchtungen habe ich gesprochen mit dem Historiker und Kulturwissenschaftler Felix Ackermann, Experte für Polen, Belarus und das Baltikum und außerdem verantwortlich für das Gebiet Public History an der Fernuniversität in Hagen. Ihn habe ich gefragt, warum ein Sieg Trzaskowskis die Kultur in Polen handlungsfähiger machen würde.
Die vorherige Regierung von Jarosław Kaczynski hatte 8 Jahre lang die Kulturinstitutionen in Polen umgebaut nach einem sehr stark nationalen Modell. Und jetzt hatte die neue Regierung unter Donald Tusk erst 1,5 Jahre, um diese wieder zurückzubauen unter Berücksichtigung auch der Gesetze. Und da fällt es schon sehr auf, dass es extrem wichtig ist, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht, weil Polen eine Präsidialdemokratie ist, in der nichts am Präsidenten vorbeigeht und damit eben auch die Möglichkeit, neue Institutionen auf den Weg zu bringen und das, was die PiS auch in Form von Gesetzen verabschiedet hat, nochmal nachzukorrigieren.
Der Kandidat der PiS wiederum, Karol Nawrocki, ist ja selbst Historiker, der in den vergangenen 8 Jahren 2 der tatsächlich höchst umkämpften Institutionen geleitet hat. Zuerst das Museum des Zweiten Weltkriegs, dann das Institut für Nationales Gedenken. Was ist zu erwarten, wenn er die Stimmen der beiden ausgeschiedenen Kandidaten noch auf sich versammeln kann, die beide ja sehr weit rechts außen im politischen Spektrum anzusiedeln sind?
Also, dass Karol Nawrocki antritt, ist übrigens ein wichtiger Hinweis darauf, dass die jetzige Regierung unter der Bürgerplattform tatsächlich den Rückbau, den Umbau nach der PiS-Regierung gesetzestreu vorgenommen hat. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt, dass nicht unmittelbar mit dem Rausschmiss oder dem Versuch, solche Leute mit Hilfe von Tricks loszuwerden, passiert ist. Und der andere Punkt ist, dass der Präsident Duda, der jetzt dann bald 8 Jahre Präsident ist, seit der Wahl der PO-Bürgerplattform nichts anderes tut, als jedes einzelne Gesetz zu torpedieren. Also das heißt, er kann durch sein Vetorecht praktisch alles verhindern, was langfristig neu geordnet werden soll. Das ist auch der Grund, warum wir in Berlin keinen polnischen Botschafter haben, sondern nur einen Vertreter, weil er selbst die Ernennung des Botschafters blockiert. Und es steht zu befürchten, dass wenn Nawrocki gewählt wird, dass sich das fortsetzt, also eine komplette Blockadepolitik, und damit die Gestaltungsspielräume auch in der Kultur für die jetzige Regierung sehr stark weiterhin eingeschränkt sind.
Lassen Sie uns noch mal auf die Kulturpolitik im engeren Sinne gucken. Polen ist ja heute in einem etwas ruhigeren Fahrwasser angelangt. Ist die kulturelle Eiszeit in Polen endgültig vorbei?
Also ich denke schon, dass wir jetzt ein Land sehen, in dem es sehr viele unterschiedliche Positionen gibt und in denen also auf allen Ebenen, ne, auf der nationalen Ebene, der Woiwodschaftsebene, aber auch lokal sehr, sehr viele verschiedene Positionen zu Wort kommen, in den Theatern, in den Galerien, in den Museen. Und dass eigentlich Polen sich in der absoluten Blütezeit, gerade wenn man sich auf Museen fokussiert, ist, wo sehr viele neue Institutionen entstanden sind.
Aber auch mit Hilfe der PiS.
Genau, das wäre jetzt mein Punkt gewesen, dass es eben nicht so ist, dass die PiS dazu nicht beigetragen hätte. Sie hat natürlich eine eigene Agenda gehabt, die geschichtspolitisch ganz stark auch auf das Martyrium der polnischen Nation angelegt war, das in besonderer Weise zu erinnern und zu würdigen. Aber ich denke, dass gerade aus deutscher Perspektive das wichtig ist, einfach mitzubekommen, dass da auch Dinge auf den Weg gebracht wurden, die für uns relevant sind. Also ein sehr schönes und wichtiges Beispiel, das leider sehr weit weg liegt von der deutsch-polnischen Grenze, ist zum Beispiel das Museum, das an zerstörte Dörfer erinnert. Ja, wir haben in Deutschland bis heute kein Bild davon, dass eben viele hundert Dörfer auch im besetzten Polen abgebrannt wurden auf dem Rückzug der Wehrmacht, die Einwohner zum Teil ermordet wurden. Und dass es eben nicht ein einzelnes Dorf war, sondern sehr viele. Und da gibt es jetzt einen sehr beeindruckenden Bau mit einer wichtigen Ausstellung, die in der Peace-Zeit auf den Weg gebracht wurde und die jetzt natürlich von der jetzigen Regierung nicht abgestellt oder eingeschränkt wird, sondern ganz normal weitergeführt wird.
Das heißt, wenn ich mal zusammenfassen kann, zumindest geschichtspolitisch ist die Bürgerplattform nicht ganz so weit entfernt von der Peace, wie man vielleicht denken würde.
Genau, also wir sehen es Kopf an Kopf rennen. Wenn Sie die Ergebnisse sich vom Sonntag angucken, sehen wir eben fast auf gleicher Höhe bei 30% beide Kandidaten. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir einen sehr starken Mainstream haben, der davon geprägt ist, dass diese beiden Optionen sich zwar gegenseitig bekämpfen, aber dass sie eigentlich ideologisch gar nicht so weit weg sind, wenn es um Geschichte geht. Also dass einfach Geschichte national erzählt wird, dass der Status von Polen als Opfer vor allem im Mittelpunkt steht. Und deshalb haben wir jetzt von polnischer Seite auch keine offizielle Absage an Reparationsforderungen oder die offenen Fragen, die es eigentlich zwischen Deutschland und Polen bis heute gibt. Und was mir wichtig erscheint, ist, dass die jetzige Kulturpolitik doch einen deutlich versöhnlicheren Ton innerhalb von Polen anschlägt. Denn am Ende des Tages geht es eben auch um die Frage, was die Kultur dazu beitragen kann für den Erhalt der Demokratie als harte Auseinandersetzung um Inhalte, die aber in einem bestimmten Rahmen geführt werden.
Felix Ackermann war das, Historiker und Osteuropa-Experte zu den kulturpolitischen Folgen der Stichwahl ums Präsidentenamt in Polen. Neben dem glanzvollen Wettbewerb gibt es in Cannes noch 5 größer angelegte Reihen, nämlich kuratierte Filme außer Konkurrenz, Un certain regard, übersetzt vielleicht mit Der besondere Blick, und die Cannes Première. Und dann gibt es noch 2 ganz unabhängig kuratierte Reihen, Guincin und Semaine. Alle stehen für hohe Filmkunst, thematische Vielfalt und vor allem Entdeckungen. Frage an meinen Kollegen Rüdiger Suchsland, der für uns die offiziellen Nebenreihen des Festivals begleitet hat. Inwieweit, Herr Suchsland, gibt es vielleicht doch einen roten Faden oder thematische Übereinstimmungen, wie sie für den Wettbewerb ja schon wahrgenommen wurden? Also zum Beispiel gab es dort Mütter-Töchter-Verhältnisse oder eben auch den Blick in die Historie. Gab es das auch in den Nebenreihen?
Ja, das gibt es tatsächlich. Es ist ja auch nicht so überraschend, denn wahrscheinlich kann man schon so etwas wie Tendenzen im Weltkino ausmachen. Immer wieder Tendenzen, die sich auch über Ländergrenzen, über Kontinentalgrenzen teilweise feststellen lassen. Und dann ist es natürlich in dem Fall auch die gleiche Auswahlkommission. Im Gegensatz zu den, wie Sie erwähnt haben, unabhängig kuratierten Reihen, wählt ja eine Auswahlkommission die ganze sogenannte offizielle Selektion aus. Und tatsächlich, diese Mütter-Töchter-Verhältnisse, ist erstaunlich, wie oft man das sieht, nimmt man noch andere Eltern-Kind-Verhältnisse dazu, noch viel häufiger. Und ich möchte auf einen ganz ausgezeichneten japanischen Film kommen, der in der Reihe Un certain regard läuft. Der heißt im englischen internationalen Titel A Pale View of Hills und ist eine Verfilmung der ersten Novelle von Katsuo Ishiguro, der ja Nobelpreisgewinner ist, ein Japaner, der aber auch in England lebt und sehr eng mit Europa verbunden ist. Der ist in Nagasaki aufgewachsen, in der Stadt, die als zweites von einer amerikanischen Atombombe betroffen war, und der schildert in seiner ersten Novelle eigentlich, wie diese Stadt dann so die ersten 10 Jahre nach dem Atomschlag überlebt hat, wie sie allmählich wieder aufgebaut wurde, wie auch viel verdrängt wurde. Und das erzählt er in dieser Novelle mit einem Blick auf das Nachkriegsjapan insgesamt, auch auf das Erbe des japanischen Militarismus, die ältere Generation und die Jüngeren, die alles anders machen wollen. Das erzählt er anhand von einer Familie und einer Freundschaft zwischen zwei Frauen. Es ist eine etwas kompliziertere Erzählstruktur, weil es auch noch eine Ebene in den 80er Jahren mit Rückblick gibt, aber das ist nicht so wichtig. Es ist vor allem ein ganz eindringliches Porträt japanischer Gefühlswelten und auch der bei uns ja oft verdrängten Folgen dieser Atombombenexplosionen und Atombombenschläge, der vielen hunderttausend Toten. Das ist für mich ein sehr starker Film, der dann ja auch den anderen Aspekt mit einbindet, den Sie genannt haben, nämlich die Rückwendung ins Historische.
Genau, den Blick in die Geschichte. Geschichte haben wir da schon. Und jetzt, wenn es das ist, möglicherweise zu einem Biopic, nämlich zur Geschichte des berühmten Seefahrers Ferdinand Magellan. Die gibt es in der Reihe Cannes Premiere vom philippinischen Autorenfilmer Laf Diaz. Wie kommt denn er zu diesem Thema?
Weil er sich, glaube ich, für Kolonialismus interessiert und für das Außereuropäische. Und Magellan hat ja die Welt umsegelt. Er ist der erste Weltumsegler, glaube ich. Und er ist auch tatsächlich in der Region des Pazifik dann getötet worden, in einer Begegnung mit damals sogenannten Eingeborenen, Indigenen also. Da gibt es sehr unterschiedliche Schilderungen. Es geht aber nicht um dieses Ende, sondern es geht eigentlich um diese Erfahrung der frühen Welteroberung der Seefahrer um 1500, die überhaupt begriffen haben, dass die Welt ganz anders, viel größer, viel reichhaltiger ist. Und es geht natürlich um Kolonialismus und auch Imperialismus. Portugal, Magellan war Portugiese, Portugal war damals eines der großen Kolonialimperien. Und es geht sicherlich um alle Seiten des Kolonialismus, der ja natürlich eine Unterdrückungsgeschichte und Versklavungsgeschichte ist, aber eben auch eine Entdeckungsgeschichte und langfristig eine Öffnung zu den Kulturen hin. Das Ganze ist bei Laf Diaz, der eben als Filipino auch einen außereuropäischen Blick hat, ein Porträt, das sehr meditativ ist, das sich auch auf diese Erfahrung einlässt, wie das ist, schlicht gesagt monatelang auf diesen Booten zu sitzen und einfach nur auf dem Meer zu sein.
Jetzt eine ganz andere Frage, gibt es denn auch Komödien?
Ja, gibt es auch, glücklicherweise, denn wenn man manchmal auch anstrengende, im guten Sinn anstrengende Autorenfilme sieht, die die ernsten Themen der Welt ins Zentrum rücken, dann braucht man das. In gewissem Sinn sind aber Komödien natürlich auch besonders ernst, das wissen wir nicht nur durch Chaplin und den großen Diktator. Ich möchte da mal den Film Splitsville nennen, der ist von Michelangelo Corrino, einem Amerikaner, und der erzählt eigentlich sowas, was ich als Screwball-Trennungs-Sexkomödie bezeichnen würde. Es geht um zwei Paare. Und jeder hat mal was mit jedem. Die sind befreundet. Das Ganze beginnt mit einer Trennung. Und das Einzige, was mir bei diesem Film nicht so gut gefallen hat, das war, dass es am Schluss eine sehr, nennen wir es mal, konservative Botschaft gibt, weil nämlich dieses Paar, was sich am Anfang trennt, dann über alle Irrungen und Wirrungen hinweg am Ende doch wieder zusammenkommt. Insofern könnte man das Gefühl haben, die Welt ist dann in Ordnung. Wenn man vorher diesen total albernen Quatsch gesehen hat, der aber eine gewisse Tiefe hat und sehr viel Zeitgeist aufgreift, dann weiß man, die Welt ist absolut nicht in Ordnung.
Rüdiger Suchsland, vielen Dank. Er sah große und auch großartige Filme in den Nebenreihen von Cannes. Im vergangenen Jahr der Blockbuster in der Kunst, Caspar David Friedrich, dessen Werk in großen Ausstellungen zu sehen war und dabei auch neu und sehr gegenwärtig interpretiert wurde. Wenn jetzt das Artmuseum in Bahnhof Rolandseck in Remagen eine Ausstellung über die Romantik in der Malerei macht, scheint das erstmal ein bisschen hinterhergeklappert. Ist es aber gar nicht, denn viele Aspekte der Epoche der Romantik bzw. der romantischen Bewegung klingen in der Malerei Caspar David Friedrichs gar nicht an. Sehnsucht nach Utopia. Die Ausstellung im Artmuseum versucht, die anderen Facetten von Rheinromantik und Romantik überhaupt in der Malerei aufzuzeigen. Ja, auch unerwartete. Anja Reinhardt hat sich das für uns angesehen.
Romantik ist, wenn das Ehepaar offenkundig verkracht am Küchentisch sitzt, die Frau verzieht den Mund und hat vermutlich einen Fluch auf den Lippen. Der Mann schielt genervt zu ihr hinüber und zieht an seiner Pfeife. Auf dem Tisch brennt zwar eine Kerze, aber die bürgerliche Ehe hat das Liebesfeuer erstickt. Kuratorin Susanne Blöcker kontrastiert das Gemälde »Das schmollende Ehepaar« des Malers Johann Peter Hasenclever mit einem sich küssenden Paar aus Porzellan von 1770, »Eintracht in der Ehe« betitelt.
Die Romantik hat sich nicht so ernst genommen, wie wir sie heute nehmen. Sie war nicht rosarot, sie war sehr ironisch, sehr satirisch.
Eine erfrischende Erkenntnis gleich zu Beginn der Ausstellung, die drei Räume umfasst. Mit der ironischen Liebesbetrachtung geht es munter weiter. In Karl Spitzwegs kleinem Gemälde »Der abgefangene Liebesbrief« gibt sich ein Student alle Mühe, vom Dachgeschoss einen Liebesbrief aus dem Fenster heraus ins Stockwerk darunter abzuseilen. Das Objekt seiner Begierde sitzt allerdings hoch konzentriert über einer komplizierten Stickerei. Ein Brief, der am seidenen Faden hängt, und eine Frau, die mit feinem Faden stickt, nur verknotet wird hier nichts. Immerhin turteln auf dem Dach die Tauben. Da liegt tatsächlich sehr viel Witz drin.
Die romantische Kippfigur hat Stefan Matuszek das genannt. Das heißt, das kippt oft das Bild. Im ersten Moment wirkt es ernst und wenn man genau hinsieht, ist es sehr verschlungen in sich und sehr erzählerisch. Die erzählt viel, die Romantik.
Überhaupt erweist sich Spitzweg hier als großer Satiriker. Einen Kanonier malt er in adretter Uniform neben seiner Kanone. Im Hintergrund sind weit entfernt vage Kampfhandlungen zu erkennen. Aber der brave Soldat leidet offensichtlich an Unterforderung und vertreibt sich die Zeit mit einer Strickarbeit. Susanne Blöcker sieht hier aber nicht nur eine Persiflage auf das Militärische, sondern
die schöne Utopie, die hier Spitzweg zeigt, einen Soldaten, der strickt, der seine Waffen ruhen lässt und der in die Natur schaut, sehnsüchtig, hoffnungsvoll, aber leider immer noch utopisch.
Utopisch war auch die oft gemalte Naturidylle. Im Artmuseum, und darin liegt eine Stärke dieser Ausstellung, werden auch die kitschigen Seiten der Romantik gezeigt. Die Sehnsucht nach dem Mittelalter, nach Burgen, nach einer klar gegliederten und für alle überschaubaren Gesellschaftsordnung. Die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, nach dem Einfachen. Hier liegt die Parallele zur Gegenwart auf der Hand.
Es war eine geistesgeschichtliche und hochpolitische gesellschaftspolitische Bewegung, die zum einen die moderne Demokratie auf den Weg gebracht hat, aber eben nicht nur das. Sie wollte back to the roots. Das heißt, sie ging vor die Städte. Sie wollte wieder zurückfinden zu einem gesamtkosmischen Gedanken der Natur, von der man Teil sein wollte.
Es ist schade, dass der Verweis auf die politische Instrumentalisierung der Romantik im Artmuseum nur angedeutet wird. Denn die freiheitlichen und demokratischen Ideen verzweigten sich auch ins Deutschnationale und in biederes Heimatpathos. Gerade der Rhein, an dem das Museum so prominent liegt, wurde erst im Kaiserreich und dann im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie mythisch überhöht. Der Rheinromantik, entstanden um 1800, wird die Ausstellung wiederum ebenfalls humorvoll gerecht mit einer Neuerwerbung des Museums. Ein unbekannter Maler gab den Blick wieder, den man heute vom Museum auf das Rheintal und das Siebengebirge hat. Und man staunt.
Das Siebengebirge ist jetzt so bewaldet, aber es war damals relativ kahl. Ja, es waren die sieben Berge und sonst nichts.
Die Burgenromantik, die Karl Friedrich Schinkel maßgeblich mitgeprägt hat, bekommt hier viel Raum, ebenso das Unterbewusste und Abgründige. Die Romantik, das macht diese Ausstellung sehr deutlich, war in ihrer Zeit ein sehr weit gefasster Begriff. Die Sehnsucht nach Utopia scheint hier immer schon begleitet zu sein vom Wissen der Unerreichbarkeit.
Anja Reinhardt über die Ausstellung zur Romantik und Rheinromantik im Artmuseum Rolandseck in Remagen. Es waren unfassbare Bilder, als der IS das weltberühmte Palmyra eroberte und die antike Ruinenstadt ganz oder teilweise zerstörte. 2000 Jahre alte Kulturstätten, mehrere Tempel, das römische Amphitheater, einen Triumphbogen. Heute vor genau 10 Jahren war das. Die Stadt war im 1. Jahrhundert nach Christi als Drehscheibe des Handels reich geworden, weil sie auf halber Strecke der Karawanenroute vom Persischen Golf zum Mittelmeer lag. Jürgen Striak erinnert an das dramatische Geschehen rund um das syrische Weltkulturerbe.
Das antike Palmyra werden wir bewahren und ihm, so Gott will, keinen Schaden zufügen. Aber die Statuen, die von den Ungläubigen als Götzen angebetet wurden, die zerschlagen wir zu Staub.
Als Abu Layth el-Saudi, angeblich der IS-Militärchef von Palmyra, im Internet damit drohte, hat die Terrormiliz, die sich Islamischer Staat nennt, den Ort Tadmor und jene antike Tempelanlage am südlichen Stadtrand, die unter dem Namen Palmyra weltberühmt ist, bereits erobert. Während die Terroristen am 20. Mai 2015 die Stadt einnehmen, retten mutige Menschen noch einige Ausstellungsstücke aus dem Museum. Sein Direktor Khaled el-Hariri erinnert sich.
Die Eroberung dauerte 5 Tage. Am 6. habe ich mit einer Gruppe junger Männer Kunstwerke aus dem Museum geholt und sie an einen sicheren Ort gebracht. Dabei kamen die Schüsse aus allen Richtungen. Wir sind mit dem geflohen, was wir tragen konnten.
Vor allem seit 2013 fallen der Terrormiliz nicht nur zehntausende Menschen zum Opfer. Immer wieder hat sie es auf antike Kunst- und Kulturschätze abgesehen. Die will sie auf dem Schwarzmarkt zu Geld machen oder aus religiösen Gründen zerstören. Im Sommer 2015 sprengen die IS-Terroristen unter anderem den weltberühmten Triumphbogen, Teile des 2000 Jahre alten Baal-Tempels sowie den Baal-Shamin-Tempel. Im Dezember 2016 erobert der IS Palmyra ein zweites Mal und zerstört das vielleicht schönste Tetrapylon, das die Römer je gebaut haben, sowie Teile des antiken Amphitheaters. Die Dschihadisten hatten es zuvor für Enthauptungen vor Publikum missbraucht. Einige Monate später, im März 2017, wird der IS erneut vertrieben. Das Tadmur von heute hatte vor Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 rund 65.000 Einwohner. Nur wenige seien bislang zurückgekehrt, erklärt der syrische Reiseführer Gamal Fatallah. Die Truppen des Assad-Regimes und der Russen hätten 70% von Tadmur aus der Luft zerstört. Assad ist inzwischen gestürzt worden, aber das antike Palmyra sei noch nicht wieder zu neuem Leben erwacht.
Der Tourismus in Palmyra ist komplett zerstört. Es kommen kaum noch Leute in die Stadt. Keiner der Hotelbesitzer hat bislang sein Hotel instand gesetzt. Es gibt kein einziges Restaurant.
Jürgen Striak erinnerte an die Zerstörung der Weltkulturerbestätte Palmyra. Bald ist die spektakuläre Reichstagsverhüllung durch das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude 30 Jahre her. Heute wurden in Berlin Pläne für eine Lichtshow als Neuauflage zum Jubiläum vorgestellt. Mehr in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Umsonst und draußen nach Sonnenuntergang findet das Revival statt. Die gigantische Kunstinstallation gibt's ab Pfingstmontag genau täglich vom 9. bis zum 20. Juni zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr nachts. Dann kann jeder, der will, auf den Platz der Republik gehen, auf die große Rasenfläche vor der Westfassade des Reichstagsgebäudes und sich von dort die Lichtprojektion anschauen. Mit ihr soll die Illusion einer erneut mit Stoff verhüllten Fassade entstehen. Kulturmanager und Veranstalter Peter Schwenko heute in Berlin.
Als Besucher sehen Sie zunächst ein ganz kurzes Bild von Christo und Jean-Claude, dann sehen Sie im Zeitraffer 4,5 Minuten ungefähr, wie es damals war, als der Reichstag verhüllt wurde. Und dann sehen Sie ungefähr 12 bis 15 Minuten eine Animation, die so aussieht wie der Reichstag damals, als er verhüllt war, wo der Wind im Stoff des verhüllten Reichstags gespielt hat. Wir versuchen schon sehr nah ranzukommen in dieser Animation, dass es so aussieht, wie es damals ausgesehen hat.
Mit 2 Dutzend Hochleistungsstrahlern will das Team diese Monsterprojektion auf die eine Fassadenseite werfen und so die komplette Verhüllung zitieren, hoffend, dass sich die unglaubliche Stimmung und Atmosphäre von 1995 wieder einstellt. Die FAZ unkt bereits, eine Wiederauferstehung des verhüllten Reichstags von Christo und Jean-Claude könne eigentlich nur schiefgehen, weil eine Farce drohe. Schwenko sagt dagegen, man sei sehr dankbar für die Genehmigung durch die Bundestagsverwaltung. Jeder könne bei der spätabendlichen Lichtshow ab dem 9. Juni einfach ein bisschen innehalten und die Relevanz von Kunst einatmen. Das inzwischen verstorbene Künstlerpaar Christo und Jean-Claude brauchte selbst wegen großer Vorbehalte und Widerstände 23 Jahre Vorbereitung für den verhüllten Reichstag. Spaniens Ministerpräsident Sanchez hat nachträglich den Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest gefordert. Seine Begründung? Die Militäroffensive habe sogar in der Nacht des Finals mit weiteren Bombardierungen angedauert. Man dürfe keine doppelten Standards in der Kultur zulassen. Laut Sanchez habe sich niemand empört, als Russland wegen der Invasion der Ukraine vom ESC ausgeschlossen wurde. Die israelische Sängerin Yuval Raphael, eine Überlebende des 7. Oktober, war durchs Publikumsvoting am Samstag auf Platz 2 gewählt worden. Das staatliche spanische Fernsehen sieht den kulturellen Charakter des ESC gefährdet und will jetzt eine Überprüfung des Votings. Und nochmal gedanklich in unserer Hauptstadt. Die Fraktion der im Land Berlin mitregierenden SPD will eine Margot-Friedländer-Straße in Kreuzberg. Sie macht sich dafür stark, dafür die Skalitzer Straße umzubenennen. Das ist die Straße, auf der die U-Bahn 1 und 3 als Hochbahn fahren. Außerdem soll vor der Hausnummer 32 eine Gedenktafel angebracht werden. Dort lebte die Holocaust-Überlebende von 1941 bis Anfang 1943. Sie starb am 9. Mai und wurde 103 Jahre alt.
Danke, Henning Hubert, und das war Kultur heute. Morgen geht's hier auch wieder direkt los und jetzt folgen die Nachrichten, die Information am Abend und darin die Ukraine im Fokus der Weltdiplomatie und neue EU-Sanktionen gegen Russland. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.